gab es immer die gleichen Aussagen von Sky. Ja, wir haben euren Protest verstanden, aber das muss jetzt langsam aufhören. Das sind ja immer die gleichen Wörter. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass da ein Wording existiert vom Sender, dass die gesagt bekommen, sagt das bitte so.
In diesen kalten Wintermonaten wünscht sich doch eigentlich jeder das warme Wetter, eine schöne Sonne und vielleicht auch ein bisschen Party auf Mallorca. Oder wie siehst du jetzt die neuen Trainingsplanungen vom FC St. Pauli in der kommenden Woche für die Spielvorbereitung auf das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, weil es ja in Hamburg so viel geregnet hat in den letzten Tagen?
Ist Lukas Kwasniok jetzt plötzlich Trainer geworden bei St. Pauli oder warum geht es da plötzlich nach Malle?
Hat Fabian Hürzler seine Ausstiegsklausel benutzt und ist doch zu den Bayern gegangen?
Aber ist es wirklich in Hamburg so schlimm gewesen?
Also, ja, es hat halt geregnet, aber das ist ja normal für Hamburg. Also jetzt nicht so, dass auf einmal die Sinnflut vom Himmel runterkam. Und natürlich ist es für die Plätze nicht gut, aber dass insbesondere der FC St. Pauli sich dann entscheidet, für 3 Trainingstage mal nach Mallorca zu fliegen, hat mich dann doch überrascht, als ich heute die Nachrichten gelesen habe.
Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, weil ich das auch nicht so hart mitbekommen habe, dass es jetzt in Hamburg so Weltuntergangsstimmung gewesen ist, zumindest bei St. Pauli. Ob das jetzt nur unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Stelle ich mir schon irgendwie ein bisschen die Frage, ob sich das nicht irgendwie hätte anders lösen können, ob man jetzt in Zeiten, in denen wir leben, generell ein Trainingslager im Ausland machen muss, ist sowieso schon mal fraglich. Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht den Moralapostel spielen, weil ich habe nächsten Monat auch 2 Inlandsflüge vor, die dann halt weiter ins Ausland gehen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt hier irgendwie die Moralkeule schwingen sollte, aber ein Fußballverein, und vielleicht lege ich da jetzt mal kurz den Finger in die Wunde, ein Fußballverein, der sich auch oft darüber definiert, dass sie eben einen moralischen Highground haben, was ich grundsätzlich auch nicht schlecht finde, weil sie ja auch viele Werte vertreten, die durchaus berechtigt sind und durchaus gut sind, dass der jetzt dann nach Mallorca fliegt für 4 Tage, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es noch genug andere Rasenplätze in Hamburg geben wird, die auch in einer besseren Kondition dann sind, die du dir dann wahrscheinlich für 4 Tage ausleihen kannst. Also würde mich stark wundern, wenn es in ganz Hamburg keinen Rasenplatz für den FC St. Pauli gibt.
Besonders ist das ja auch nochmal ein extra Aufwand für die Spieler. Also
es sind ja auch Reisestrapazen. Also du musst ja zum Flughafen, du musst wieder zurück und das sind ja auch nochmal 4-5 Stunden an dem jeweiligen Tag.
Ja, und das ist ja jetzt ja auch keine Mannschaft, die das unbedingt gewöhnt ist. Das ist ja jetzt nicht der FC Bayern, der sowieso die ganze Zeit durch die Weltgeschichte fliegt. Ja. Sondern ein Zweitligist, der jetzt nicht unbedingt immer wieder internationale Spiele hat oder irgendwelche Sommertourneen oder sowas durch Asien plant, sondern das ist ja auch eine Mannschaft, die damit vielleicht nicht so genau klarkommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Am Samstag spielen sie auch schon direkt wieder, dann auch in Magdeburg. Gut, ist jetzt nicht die Mega-Reise dann von Hamburg nach Magdeburg, die sie dann hoffentlich mit dem Zug machen, mit dem Bus oder so bewältigen werden und nicht mit dem Flugzeug.
Sie fliegen ja erst nächsten Montag, also um das nochmal kurz.
Ah, okay, sie fliegt. Ach so, ich dachte, sie wären Montag jetzt quasi auf, schon.
Nee, sie haben das Heimspiel. Nee, jetzt sind sie noch in Hamburg, aber fliegen nächste Woche Montag dann in Vorbereitung auf das Spiel gegen Eintracht Braunschweig, fliegen sie nach Mallorca und haben dann Donnerstag fliegen sie zurück. Sonntag ist das Heimspiel gegen Braunschweig und fliegen dann am Freitag zurück.
Okay, ich bin jetzt wirklich, ich bin ein bisschen verwirrt, aber naja, ob das jetzt so, also die Wetter. Voraussichten. Ich meine, ich habe heute erst. Kurz checken? Du brauchst sie nicht checken. Ich habe vorhin erst mit dem Deutschen Wetterdienst gesprochen, durch meinen Job. Also, ich arbeite ja beim Radio. Und ich habe mit dem Deutschen Wetterdienst gesprochen, der übrigens in Hamburg sitzt. Und die haben mir zumindest für den Großraum Hannover, gut, es ist jetzt nicht ganz Hamburg, aber es ist jetzt auch nicht so weit weg, haben sie mir zumindest fürs Wochenende und für die Tage danach mildere Temperaturen angesagt. Mildere Temperaturen, nicht so viel Niederschlag, nicht unbedingt der neue Wintereinbruch. Das klang alles relativ optimistisch.
Ja, aber was ich so lese, ist halt auch, dass der Platz jetzt ausgetauscht werden sollte. Aber ich bleibe dabei, es gibt noch genügend andere Rasenplätze, glaube ich, in Hamburg, die man benutzen kann, als eine der besten 2 Fußballmannschaften der Stadt.
Ja, ansonsten einfach mal ein bisschen nach Nordwesten fahren. Mal klingeln. Mal fragen, nett. Hey, habt ihr vielleicht noch so ein kleines
Ein,
Eck
zwei
auf eurem Platz?
Quadratmeter. Würde mich
Habt ihr vielleicht
wundern,
noch so
wenn
ein,
das
habt ihr vielleicht
getan
noch so
wird.
einen 16er, den wir nutzen können?
Ich glaube, schwierig. Das würde, glaube ich, nicht passieren.
So ein bisschen Kreisliga-Feeling in der Jugend, wo dann die dritte Herren- und die Mädchenmannschaft und die dritte C-Jugend auf einem Platz zusammen trainiert,
So ein
weil man einfach
kleines
nicht Platz
Trainingsspiel
hat.
dann auch.
Ja.
Trainingsspiel. Dann gehen alle,
Und
geht
irgendwo
man
ist
mit
noch so
acht
ein, noch so
Verletzungen
ein,
raus.
ja, irgendwo ist noch so ein Punktspiel von der D-Jugend, irgendwo in einem
Ja.
16er. Schön.
Na gut. Aber kommen wir doch vielmehr zum Spieltag 20 dieser Saison zurück. St. Pauli hat im Spitzenspiel die Spielvereinigung Fürth geschlagen. Zuerst sehr souverän, dann doch glücklich in Halbzeit 2. Aber bei den Spieltagskategorien, hast du wen aus dieser Partie oder wen hast du zum Beispiel beim Tor des Spieltages?
Beim Tor des Spieltages, darauf können wir später nochmal zurückkommen. Ich würde sonst ansonsten einfach bei St. Pauli gegen Fürth bleiben, weil ich da mein Spieler des Spieltages habe. Und das
Bist du
ist,
mit dem Kicker gegangen?
ich bin mit dem Kicker gegangen. Manchmal, nicht oft, aber manchmal kann man denen ja auch mal zustimmen. Und ich habe Elias Saad genommen. Aus Gründen, weil eben die Tore gut waren. Die Tore waren wichtig. Also, das ist gut, aber naja, ne? Zumindest das zweite war eigentlich ganz okay. Und sie waren halt wichtig in dem Sinne. Usun hätte man vielleicht auch Doppelpacker, aber sie haben halt nur 2-2 gespielt gegen Osnabrück. Und ansonsten fand ich, dass nicht so viele Spieler an dem Spieltag jetzt herausgestochen haben, dass man die jetzt unbedingt hätte nehmen können. Auch bei Paderborn gegen Düsseldorf habe ich mich schwer getan, da einen rauszupicken. Besonders defensiv war das natürlich eine Katastrophe teilweise. Deswegen habe ich mich für Elias Saad entschieden und gehe da auch mit dem Kicker. Ist mir auch egal.
Du hast die beiden Spiele angesprochen, zwischen denen ich stand, zwischen denen ich mich jetzt entscheiden konnte, entscheiden wollte. Und ich nehme seit Spieltag 3 mal wieder einen Nürnberger, beziehungsweise diesen Nürnberger seit Spieltag 3, Can Uzun. Doppelpack. Und ein Grund, warum ich ihn auch nehme, ist, um meinen Case nochmal zu verstärken. Ich habe ja letzte Woche in der Vorschau zu dieser Partie gesagt, dass das irgendwie so ein Spiel ist, wo Can Uzun einen Doppelpack machen wird und dann gewinnen sie das 2-0, 2-1. Im Endeffekt war es ein 2-2 in der 93. Bis dahin hatte ich einen sehr, sehr guten Case. Aber auch so habe ich den Doppelpack vorhergesehen von Can Uzun und deswegen auch mein Spiel des Spieltages.
Also seit du eine Brille trägst, hast du einfach den kompletten Durchblick.
Ja,
Ich fand
das
besonders das
ist es.
zweite Tor von Usun war halt echt richtig, richtig stark gemacht. Technisch, er hat halt so ein bisschen, finde ich, er ist der klassische Stokel-Spieler so ein bisschen. Was ich damit meine ist, seine Technik bzw. seine Laufbewegung sieht immer so ein bisschen stokelig, so ein bisschen klappig aus. Das habe ich aber auch bei Musiala und bei Wirtz, die ja hier in Deutschland wahrscheinlich die beschlagensten Techniker inzwischen sind, zumindest auch die jungen Spieler, habe ich das aber auch immer manchmal das Gefühl, dass die so ein bisschen hölzern wirken in ihren Bewegungen. Ich weiß gar nicht, wie ich genau das
Hölzern wirken.
beschreiben soll, aber wenn ich das zum Beispiel mit dem Leroy Sané vergleiche, der einen sehr, sehr flüssigen Körperablauf hat, sehr, sehr flüssige Bewegungen, ist das halt bei Musiala oder bei Wirtz so ein bisschen hölzern und das gleiche Gefühl habe ich auch bei Usun. Das heißt nicht, dass es schlecht ist oder so, sondern einfach nur, dass die Bewegungen so ein bisschen.
Müllerhaft aussehen.
Nee, das meine ich nicht mal, sondern so ein bisschen mechanisch noch. Also, weißt du, das sind jetzt keine Jogar Bonitos oder wie man das ausspricht, keine Ahnung.
Keine
Ich glaube, das
schönen
ist nicht mal das Wort
Fußballer.
für die Spieler, sondern ja, das ist ja das
Nein.
Wort für die Art, Fußball zu spielen, aber
Keine schönen Spieler.
die sind jetzt nicht irgendwie von der Körperablaufen mehr Neymar-esque, sondern die sind halt eher so ein bisschen. Weiß ich nicht, so ein bisschen hölzerner, was überhaupt nicht negativ gemeint ist. Da sehe ich Usun irgendwie auch so ein bisschen. Und das sieht man auch beim zweiten Tor. Und trotzdem so souverän gemacht, technisch. Geil halt unten rechts in die Ecke noch gelenkt. Top-Tor gemacht, kann ich auf jeden Fall auch verstehen, dass man ihn da nimmt.
Das erste Tor war ja auch so. Also der Schuss war ja auch einfach mit Pike
Naja.
unten links rein. Also das unterstützt ja dein Case genauso. Tor wolltest du dann zum Ende machen oder kann man
Ich
jetzt schon
kann sonst auch
draufkommen?
zum Tor rübergehen.
Weil das war für
Da
mich
haben
noch eine
wir.
sehr einfache Entscheidung.
Das war für mich auch eine sehr einfache Entscheidung. Also, das
Ja.
hätte ich während des Spiels dann schon aufgeschrieben, habe ich auch dann danach nicht mehr geändert. Danach sind auch nicht mehr so viele Tore am Spieltag gefallen, weil es eben am Sonntag gefallen ist. Und es ist bei mir Ragnar Ache mit dem 1:1 gegen Elversberg. Und ich habe eigentlich auch kein Tor gesehen, was auch nur ansatzweise da irgendwie rankommt.
Man hätte vielleicht das 2-2 von Fürth nehmen können, weil es ein schöner Schuss von Asta war. Aber
Ja, aber dann hätte man auch schon
das.
das 3:2 von Saad nehmen können.
Ja, war halt
Und
eine
das
geile
habe ich beides
Vorlage,
nicht
muss man
gesehen.
irgendwie sagen. Also, das fand ich auch
Ja.
ganz, ganz cool. Aber ja, auf jeden Fall. Also konkurrenzlos gewinnt Ragnarche diese Kategorie an diesem Spieltag. Insbesondere, weil Christoph, der Keeper von Elversberg, hat dieses Tor auch noch besser gemacht, weil er sich eben nicht bewegt hat. Und es so für mich überraschender war, dass der Ball hinten ins Eck fällt und nicht rüber. Und das
Ja.
fand ich im ersten Moment dadurch halt noch besser. Und deswegen, klares Tor des Spieltages. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall nochmal an.
Also, da haben wir uns nochmal geeinigt und bei den anderen beiden Kategorien habe ich mir tatsächlich noch nichts aufgeschrieben. Ich habe aber trotzdem zwei klare Cases.
Hast du als Überraschung den Schalke-Sieg? Musst du eigentlich?
Also, nach der letzten Woche muss ich ihn nehmen,
Ja, du
weil
musst ihn nehmen.
besonders in
Die
der
Art
Art
und
und
Weise, wie
Weise,
gut Schalke gespielt hat.
dass Schalke halt echt gut gespielt hat, zu null gewonnen hat. Ich meine an sich, es ist Eintracht Braunschweig gewesen. Wenn man nur auf die Tabelle geguckt hat, haben wir auch letzte Woche, haben wir ja weit und breit darüber gesprochen. Ich habe trotzdem eher das Momentum auf jeden Fall natürlich bei Braunschweig gesehen, weil das Momentum war auch bei den Braunschweigern, zumindest vor der Partie. Deswegen habe ich auch große Vorteile eher auf der Eintracht-Seite gesehen, auch weil die Erwartungshaltung da ein bisschen niedriger war. Aber wie souverän Schalke das jetzt im Endeffekt gemacht hat, lässt mich vielleicht nochmal ein bisschen hoffen, dass
Dass da was
die
geht Richtung
Mannschaft,
Aufstieg?
dass er was geht Richtung Aufstieg, genau, nee, aber dass sich die Mannschaft stabilisiert und vielleicht so ein bisschen Puffer kriegt, aber da, das kann natürlich bei Schalke jetzt auch nach dem nächsten Wochenende wieder ganz, ganz anders aussehen. Da
Ja.
möchte ich mich jetzt nicht irgendwie drauf versteifen, auf eine Partie.
Naja, schon klar. Meine Überraschung des Spieltages ist eine Mannschaft, die ich in den letzten beiden Wochen, vor den letzten beiden Spieltagen, quasi totgeredet habe und jede sonstige Qualität abgesprochen habe und ihnen auch nicht zugetraut habe, dass sie am Sonntag, geschweige denn einen Punkt, noch drei holen. Und im Endeffekt haben sie sogar vier Tore geschossen gegen Fortuna Düsseldorf. Die Rede ist vom SC Paderborn. Und da muss man sagen, in diesem Spiel hat man gemerkt, auf taktischer Ebene, dass Lukas Kwasniok eigentlich ein sehr, sehr guter Trainer ist. Menschlich dann natürlich andere Sachen. Aber dass sie Düsseldorf 4-3 schlagen und 3-0 in Führung gehen, im Nachhinein dann die Fortuna nochmal rankommen lassen, weiß ich auch jetzt nicht so, ob das so die beste Sache war. Aber dass sie halt 3-0 in Führung gegangen sind, war eine komplette Überraschung für mich. Damit habe ich 0,0 gerechnet. Und dass sie immer noch im Vorwärtsgang Tore schießen können, auch ohne ihren besten Spieler.
Ich finde, dass Kwasniok ein super taktisch extrem versierter Trainer ist. Wissen wir ja. Das haben wir letzte Saison gesehen. Paradebeispiel diese Saison war das Spiel gegen St. Pauli gewesen. 2-2 war es, glaube ich. Da hat man aber extrem gesehen, dass sich auch sein Coaching-Stil so ein bisschen gewandelt hat. Also Paderborn war letzte Saison halt eine Mannschaft, die sehr, sehr hoch gestanden hat, sehr, sehr offensiv stark, sehr, sehr frühes Pressing. Das hat man eben dann auch gesehen in der Torausbeute, die Paderborn hatte. Jetzt diese Saison stellt sich die Mannschaft so ein bisschen mehr auf den Gegner ein, hat man eben Paradebeispiel gegen St. Pauli gesehen, als man das Spiel kompakt gehalten hat, um St. Pauli eben nicht unbedingt diese Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Und ähnlich war es jetzt auch gegen Düsseldorf, weil Düsseldorf stand sehr, sehr hoch, Paderborn eher ein bisschen zurückgesetzt und dann halt eher auf die Konter über die Außen gelauert, die halt auch sehr, sehr gut funktioniert haben. Also wie einfach Paderborn teilweise Düsseldorf überspielt hat in der ersten Halbzeit, was ihm dann auch zu den Toren geführt hat, war schon sehr, sehr beeindruckend, hat mich auch überrascht. Also Paderborn echt eine super Partie gemacht, hinten raus, mal so ein bisschen gewackelt, fand ich auch.
Düsseldorfer Chancenwucher auch, muss man
Ja,
auch
also Düsseldorf hätte
erwähnen.
dieses Spiel auch locker drehen können noch am Ende. Also das heißt locker drehen, aber die hätten
Die
es auf jeden
Chancen
Fall
waren da.
ausgleichen können.
Die
Ich
Chancen
fand auch
waren
den
da.
Auswärtssupport von Düsseldorf, der war echt, echt gut. Man hat das ja viel gesehen, weil das Spiel ging ja nur noch auf ein Tor. Deswegen hat man eigentlich die ganze Zeit den Auswärtsblock auch gesehen. War auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr spannende Partie.
Ja, definitiv. Und zum Abschluss der Spieltagskategorien natürlich die Szene des Spieltages und ich klaue dir
Die
dein
Szenen,
Wording,
ja.
die Szenen, ich klaue dir dein Wording. Ganz großes Tennis.
Ja, ganz, ganz großes Tennis. Also am ganzen Wochenende jetzt ja endgültig, aber die Szenen am Samstagabend haben natürlich dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufgesetzt. Ich habe viele unterschiedliche Meinungen jetzt zu dem Ganzen gehört und auch gelesen. Ich habe eigentlich, man hatte ja nicht mehr viel zu gucken, deswegen habe ich mich während des Spiels sehr, sehr viel auf X rumgetrieben zu dem Hashtag vom Spiel. Und da war wirklich eigentlich gab es nur zwei Extremmeinungen. Einmal Strafen für Werfer, für die Vereine und zum anderen bitte noch viel mehr davon. Ich bewege mich eher auf der Seite, bitte noch ein bisschen mehr davon, weil ich es ehrlich gesagt auch, also ich bin Habe ich auch geschrieben auf Twitter dazu. Ich bin sehr froh, dass ich nicht in der Kälte stand in Berlin oder dass ich nicht mit meiner Familie da war, mit meinen kleinen Kindern. Und dann
Du hast kleine
irgendwie
Kinder?
hätte ich welche.
Okay, krass,
Ich habe
okay.
zum Glück keine kleinen Kinder. Dann hätte ich mich, glaube ich, schon auch darüber geärgert, dass das Spiel womöglich abgesagt wird oder womöglich jetzt nochmal unterbrochen wird. Aber insgesamt finde ich, das ist ein Protest, der nicht so ausgeufert ist, dass man jetzt sagen muss, das ist ein Riesenskandal. Also, was auch ein gewisser Kommentator zu diesem Spiel gesagt hat, als wäre das das Schlimmste, was er jemals im Leben gesehen hätte, fand ich peinlich.
Ja.
Sage ich jetzt so ganz klar. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich glaube, viele, die das Spiel gesehen haben, werden wissen, von wem ich rede.
Ich glaube, man muss auch nur den Hashtag eingeben und unter den Top-Twittern oder Tweet-Nachrichten ist wahrscheinlich auch sein Name zu finden.
Bin sowieso kein riesiger Fan von seinem Kommentieren-Stil, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber die Aussagen, die ja teilweise gefallen sind, waren abenteuerlich.
Und es wirkte alles immer so. Also ich habe das Spiel ja nicht geguckt, aber er hatte schon mal ein Schalke-Spiel, glaube ich, vorher, wo das ähnlich war. Oder was, ein HSV-Spiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und da wirkte das sein Statement immer wie vorgelesen. Und das war am Samstagabend wahrscheinlich ganz genauso.
Es haben ja alle Kommentatoren von Sky haben ja eigentlich die gleichen Aussagen getätigt. Immer wenn Bälle oder Schokoriegel oder Schokotaler oder Flummis aufs Feld geflogen sind, egal ob in Liga 1 oder Liga 2, gab es immer die gleichen Aussagen von Sky. Ja, wir haben euren Protest verstanden, aber das muss jetzt langsam aufhören. Das sind ja immer die gleichen Wörter. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass da ein Wording existiert vom Sender, dass die gesagt bekommen, sagt das bitte so, damit halt sich Sky vielleicht auch da so ein bisschen aus der Affäre ziehen kann, weil
Das kann ich auch verstehen, also das kann ich
ich kann
verstehen
das aus
aus Sicht
Sendersicht auch verstehen,
des großen Unternehmens.
dass man sich da nicht in die Nesseln setzen will, egal ob mit Fan, also auf Fanseite oder halt auf Seite von der DFL, wo man halt auch Vertragspartner ist. Das muss
Genau,
man
weil die
halt auch
DFL
sehen.
hört das ja nicht gerne, wenn der Sky sich negativ
Genau.
darüber ausheulen würde und sie sind ja selber Medien und würden wahrscheinlich aus diesem Deal profitieren.
Ja, also Sky hat ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran, eben, dass nicht so viel Negatives darüber berichtet wird. Andererseits weiß ich nicht, ob von den Kommentatoren die Überstunden nicht bezahlt werden oder was weiß ich, aber dass da teilweise geflogen ist an Sätzen, das war schon ein bisschen abenteuerlich. Ich fand es ehrlich gesagt unterhaltsam. Ich fand es spannend. Das war mal was anderes, weil die Partie war sportlich eine Katastrophe bis dahin. Das muss man auch mal so ganz klar sagen. Also
Also eine
ich
Mannschaft
fand
war
das.
dominant, hat nicht viel nach vorne geschafft im letzten Drittel, war aber die bessere Mannschaft, aber wirklich zwingend war sie nicht.
Nee, also dieses Spiel war absolut langweilig bis zu der Unterbrechung und danach ist das Spiel aufgetaut auch. Also vielleicht ist das auch das Beste, was passieren konnte am Samstagabend, aber auf jeden Fall meine Szene des Spieltags dann eben am Samstagabend hat sich ja im ähnlichen Kreis nochmal am Sonntag dann wiederholt in Hannover, wo es dann
Um
auch.
kurz nochmal beim Samstagabend zu bleiben. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie die Leute die Tennisbälle auf den Fußballplatz oder aufs Feld im Berliner Olympiastadion bekommen. Und dann hat die DFL uns glücklicherweise eine Kameraeinstellung geliefert, wo man gesehen hat, wie ein Hertha-Fan so eine Ballschleuder wie bei Hunden, dass sie die genutzt haben und aufs Feld werfen. Also das fand ich auch noch sehr witzig. Das wäre so eigentlich meine Szene gewesen, aber im Endeffekt das Ganze drumherum natürlich auch und dann in Hannover auch.
Ja, es wäre auf jeden Fall so ein Tennisball. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter ist das von der Kurve bis zum Platz? Das müssten doch
Boah, das sind
bestimmt
schon
so geschätzt.
40.
Ja, Minimum. Ich würde sogar von ein bisschen mehr ausgehen.
Also bis zur Linie würde ich 40 sagen. Je nachdem, wo du halt stehst in der Kurve. Wenn du ganz Mitte in der Kurve stehst, safe 50.
Ich würde sogar noch von mehr ausgehen. Ich bin,
Ja, gut, okay.
ich glaube, das ist schwer jetzt abzuschätzen, aber ich würde sogar an die 100 gehen. Aber
Nein,
bei
100 nicht.
40, also 40 Meter kriegst du hingeworfen mit dem Tennisball.
Ja, aber du warst, ja, aber dann kommt er auch nur da an und die sind ja über den Strafraum schon geflogen.
Ja, das stimmt. Aber nee, das war schon, also eigentlich war es dann klar, dass die irgendetwas dafür brauchen. Und dann wurde das ja auch relativ schnell kommuniziert, dass die halt Schleudern haben, beziehungsweise wurde es klar. Auf jeden Fall ist es ganz, ganz spektakulär und ich fand auch, dass das halt irgendwie, ich fand es auch einfach auf einer gewissen Ebene auch unterhaltsam.
Ja, muss
Ich
man.
weiß nicht.
Also
Es ist doch
für
auch langweilig,
uns.
wenn wir immer nur über Fußball sprechen. Es ist doch immer spannend, wenn mal was anderes passiert.
Ja, du, ich habe mich da nicht beschwert. Ich konnte dadurch eine halbe Stunde länger arbeiten. Also danke. Danke,
Und
Fans.
deine
Das ist.
Überstunden wenigstens bezahlt.
Ja, meine Überstunden wurden zum Glück bezahlt, weil ich nicht pro Einsatz bezahlt werde. Von daher alles perfekt. Und wenn wir jetzt schon bei den beiden Vereinen Hannover und HSV sind, können wir, glaube ich, direkt überleiten zum 21.
Überleitungskönig.
Spieltag. Ne, das kann ich schon. Kommen wir nämlich zum 21. Spieltag. Da treffen sie nämlich aufeinander in Hamburg. Und können wir jetzt, kann ich mir im kalten Hamburger Volksparkstadion, kann ich mich schon darauf einstellen, dass ich 30 Minuten in der Kälte stehen werde und nichts passieren wird.
Ich glaube, darauf kannst du dich einstellen, weil ich glaube, diese beiden Mannschaften sind jetzt auf jeden Fall dafür da, Tennisbälle zu werfen.
In Liga 2 auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube trotzdem, dass es ein cooles Spiel wird. 18:30 ist natürlich dann eine Uhrzeit, wo es sich dann auch ein bisschen vielleicht in den Abend reinziehen könnte. Aber gut, das hatten wir letzten Samstagabend dann auch. Ich glaube jetzt nicht, dass die Vereine nochmal einen Spielabbruch riskieren oder die Fans. Also einen möglichen Spielabbruch, weiß ich aber nicht.
Also ich glaube, sie werden definitiv hart darauf achten, auf dieses Spiel. Insbesondere, weil es halt zu Beginn des Spieltages ist und du dafür ein Zeichen setzen willst aus DFB-Sicht, würde ich jetzt mal schätzen.
Aus DFL-Sicht meinst du, ja. Aber
ja, DFL.
Ja, also ich glaube, ein paar Tennisbälle oder ein paar Sachen werden da fliegen, aber ich glaube, es wird nicht die Ausmaße vom letzten Wochenende annehmen. Außer ich täusche mich jetzt und es wird noch viel, viel schlimmer. Und wir sehen den ersten Spielabbruch jetzt diese Saison.
Das würde mich nicht wundern,
sag ich dir. Das würde mich auch nicht wundern. Also, aber ich gehe erstmal, bin ich vorsichtig optimistisch und gehe davon aus, dass ein paar Sachen aufs Feld fliegen und dann hat sich das Ganze auch wieder. Ansonsten sportlich ist es auch eine interessante Partie, weil Hamburg jetzt eben mit Oberwasser kommt. Sieg gegen die Hertha ist auch ein Sieg gewesen, der, wenn man jetzt nur das Spiel betrachtet, vielleicht nicht unbedingt eingeplant war während des Spiels, weil ja, Hamburg war die bessere Mannschaft, aber es war auch schon ein Sieg, den man sich dann erarbeitet hat oder erarbeiten musste im Endeffekt. Besonders eben nach dem 1:1 der Hertha waren da auch noch ein, zwei Chancen dabei, wo ich echt dachte, okay, das Spiel könnte vielleicht nochmal kippen, aber dann hat der Hamburger SV das eigentlich relativ souverän zu Ende gespielt.
Außer Hannover die letzte Szene, da hatte ich ein bisschen Nasenbluten aus Hamburger Fansicht, dass in der Nachspielzeit, 5 Minuten in der Nachspielzeit, du ein 1-gegen-1-Duell von Tabakovic gegen Muheim gehen musst, im eigenen Strafraum. Weiß ich nicht, wie das defensiv taktisch so passieren kann, aber ja.
Da fragt man ja sich oft defensiv in der zweiten Liga, wo er hat's hier legen. Mhm. Ansonsten auf der anderen Seite Hannover auch mit einer Auf- und Ab-Partie gegen Rostock. Da war es mich eher ein bisschen umgekehrt. Da hat diese Unterbrechung mit den Tennisbällen Hannover eigentlich komplett rausgebracht aus dieser Partie und dann hat man sich von einer weltmeisterlichen Seite gezeigt. Zumindest ein Spieler hat da gedacht, er setzt mal kurz das Fußballspielen aus und trifft die wahrscheinlich schlechteste Entscheidung, die man hätte treffen können in dieser Situation. Ansonsten, Hannover wird wahrscheinlich mit einer sehr, sehr umstrukturierten Defensive in dieses Spiel gehen, denn ob Derrick Köhn noch in Hannover verweilt, zum Zeitpunkt am Freitag des Spiels ist noch unsicher. Da gibt es ja jetzt eben Gerüchte um einen Wechsel zu Galatasaray.
Leitl geht davon aus, dass er spielt.
Leitl geht davon aus, dass er spielt. Ich meine, ich weiß nicht, bis wann genau das Transferfenster noch offen ist in der Türkei. Ich habe gerade im Kopf den 8., das wäre morgen. Ich könnte mich jetzt mit dieser Aussage aber auch in die Nesseln setzen. Auf jeden Fall ist das Transferfenster eben noch offen, deswegen ist dieser Transfer noch möglich. Im Raum stehen eine Summe von 3 bis 5 Millionen. Es war auch erst für ein bisschen mehr. Neunter?
Neunter, zweiter, ja.
Das wäre dann ja Freitag. Also spätestens Freitag, ich denke mal, vor der Partie wissen wir auf jeden Fall, ob er spielt oder nicht. Spätestens eine Stunde vor der Partie, wenn dann die Ausstellungen raus sind. Ich gehe erstmal davon aus, dass er nicht spielen wird. Wie gesagt, es ist im Gespräch, ob Laie mit Kaufoption oder ob direkter Transfer 3 bis 4 Millionen. Angeblich will Markus Mann, also der sportliche Leiter bei Hannover, will angeblich mindestens 4 Millionen haben. Es ist aber natürlich alles auch nur Gerüchte.
Laut
wirklich was passiert.
Bekannten Quellen, Ex-Twitter-Quellen auf Transfermarkt, je nachdem, wie man den jetzt Glauben schenken sollte, soll er angeblich um 23:55 in Istanbul landen. Ob ich das jetzt glaube, weiß ich nicht.
Ja, ich habe diese Gerüchte auch gelesen, wurde aber von, also ich habe auf jeden Fall schon gelesen, dass es dementiert wurde.
Okay,
jetzt bin ich wieder auf dem neuen Stand. Also das ist von der neuen Presse, also Lokalpresse hier in Hannover, mit der Hannoverschen Allgemeinen, die größte Tageszeitung hier, wurde schon dementiert, dass er jetzt heute Abend hinreist, aber es ist eben
möglich.
Auf dem Weg, auf der Zielgeraden quasi, dass sich die Vereine halt noch einigen müssen. Der Spieler hat sich angeblich schon geeinigt mit dem Verein aus der Türkei, also mit Gala, Und ich bin gespannt. Hannover wäre natürlich ein Verlust, ein großer sportlicher Verlust. Aber ich bin auch ehrlich, wenn man 4 Millionen für einen Verteidiger bekommt, den viele Vereine inzwischen degeneriert haben, der natürlich trotzdem noch ein guter Spieler ist, aber jetzt auch kein kompletter Gamechanger mehr, dann musst du als Zweitligaverein, glaube ich, 4 Millionen einfach annehmen für einen Linksverteidiger.
Ja.
Besonders, weil du eigentlich mit Bright Airy MB einen Spieler hast, der diese Position zumindest kurzfristig besetzen kann, der am Wochenende wahrscheinlich eher in der Innenverteidigung gebraucht wird, weil eben Halstenberg auch ausfällt. Also die komplette linke Defensivseite von Hannover wird ein bisschen umgemodelt. Und es gibt natürlich immer noch die Hoffnungen, dass Brooklyn Eze sich vielleicht dann eben auch wieder bereit fühlt, Fußball zu spielen. Man hat eben auch viel Geld in die Hand genommen letzten Sommer und da ist er auch ein Spieler mit viel Potenzial, der eben ein bisschen privat Probleme jetzt hat. Muss man jetzt gar nicht genau drauf eingehen, aber das ist natürlich auch die Hoffnung, dass der vielleicht in der Rückrunde nochmal das ein oder andere Spiel macht und langfristig dann natürlich auch ein direkter Köhnersatz schon aus den eigenen Reihen dann ist. Trotzdem, für die Partie am Freitag ist das natürlich ein herber Verlust für Hannover, wenn sie halt ihren wahrscheinlich besten Defensivmann in Halstenberg, ihren defensiven Anker und halt einen Köhn, der in den letzten Wochen wieder richtig gut drauf war, verlieren werden. Also das ist, glaube ich, für die Hamburger Offensive auf jeden Fall sind das keine schlechten Nachrichten.
Ja, also es spricht gerade vieles dann für den HSV, wenn man auf genau diese Sachen zu sprechen kommt, die du schon erwähnt hast, Köhn weg, Heizenberg gesperrt. Das spielt Hannover jetzt nicht unbedingt in die Karten und ich glaube, für einen HSV-Angriff, der jetzt nicht seine beste Partie gegen Hertha BSC hatte, man da trotzdem gewonnen. Das ist das Wichtigste auch dann. Man muss mal über Kampf gewinnen. Und ich glaube, man muss trotzdem in diesem Spiel dann dafür sorgen, dass man die 3 Punkte in Hamburg behält, auch nach einer vielleicht längeren Pause, nach 30 Minuten oder 12 Minuten oder wann auch immer, weiter auf dem Gaspedal bleibt, sich davon nicht ablenken lässt, nicht so viel Chaos zulassen lässt und dass man Hannover souverän schlagen muss aktuell. Hannover wird, glaube ich, nicht viel mit dem Aufstieg zu tun haben. Klar, es sind nur 5 Punkte, aber es ist mir noch zu unsicher, was sie immer spielen. Natürlich ist alles möglich in dieser Liga, aber
bei einem Sieg wären es nur 3 Punkte.
Natürlich, natürlich. Das ist alles möglich. Das ist aber Hannovers letzte Chance, würde ich jetzt sagen. Weil sonst holst du den HSV nicht mehr und ich weiß nicht, ob der HSV sicher Zweiter wird.
Also Hannover in das Aufstiegsrennen nochmal reinreden, da bin ich sowieso ganz weit weg von. Wir müssen immer ein bisschen gucken. Wir sind ja, glaube ich, sehr, sehr schnell mit den Aussagen, hat nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun, hat nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Wir merken jede Woche, dass es in der Liga halt wirklich sehr, sehr schnell passieren kann. Düsseldorf inzwischen halt punktgleich mit Hannover. Das hätte ich vor 3 Wochen auch wahrscheinlich nicht gedacht, dass die beiden Vereine sich so hart annähern. Hannover jetzt mit einer der besten Rückrundenmannschaften, hat da halt auch Gegner, die ein bisschen schlechter derzeit in der Form sind, wie eben Rostock, wie Nürnberg oder auch wie Elversberg zum Rückrundenstart. Hamburg ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Hamburg hat jetzt auch, glaube ich, ist das schon ein großer Stein, der da von der Mannschaft gefallen ist, mit diesem Sieg in Berlin, bei diesen schwierigen Umständen, sowohl sportlich als auch eben mit dem ganzen Drumherum. Es ist ein Heimspiel für den HSV, da hat Hannover in den letzten Jahren, wenn ich jetzt nicht lüge, nie gut ausgesehen. Also ich kann mich an kaum ein Spiel erinnern, wo Hannover wirklich gut aussah in Hamburg, besonders nicht letzte Saison, auch wenn ich nicht weiß, was da für ein Spiel gewesen sein soll. Also 20, ich wüsste nicht, dass da ein Spiel stattgefunden hat letzte Saison, aber
Nee, war nicht. Das ist ausgefallen. 2020 oder 2021, wo wir noch zusammengeguckt haben, da habt ihr 1-0 gewonnen durch ein Hendrik Weidand-Tor, wo Kittel gelb-rot gesehen hat auf ganz, ganz dämlich, das weiß ich noch. Aber nein, sonst drumherum vorher und nachher, glaube ich, nie so gute Partien gehabt.
Ja, also in Hannover sah es meistens sowieso ein bisschen besser aus. Also zumindest jetzt vor den letzten beiden Saisons, da war es relativ ausgeglichen. Und auch zu Bundesliga-Zeiten sah es zumindest in Hannover ja meistens noch ganz okay aus. Aber es waren natürlich auch noch komplett andere Mannschaften. Aber inzwischen ist das einfach, ich weiß es, das kann man nicht immer so als Argument nehmen, wie die bisherigen Partien gewesen sind. Aber diese beiden Mannschaften, da geht das Gefälle schon sehr, sehr stark auf die Hamburger Seite. Ich glaube, ich sehe nicht so viele Gründe, warum sich das jetzt am Wochenende ändern sollte. Denn Hannover ist immer noch eine Mannschaft mit ein bisschen Empfindungsprozess. Ich glaube, Leitl ist inzwischen wieder sicherer im Job auch drin. Aber man wird, glaube ich, auch wissen, wo man ungefähr steht. Und das wird eine sehr, sehr schwierige Partie, besonders weil ich eben noch nicht ganz einschätzen kann, wie sich die Defensive aufstellt. Bright Area MB wird wahrscheinlich eine der beiden Positionen übernehmen. Vielleicht Yannick Lührs als Ersatz für Heizenberg, RWMB dann auf der linken Verteidigerseite. Und dann kann es ein bisschen kurios da hinten werden oder ein bisschen abenteuerlich. Aber ich bin sehr, sehr gespannt.
Dann zeitgleich spielen am Freitagabend der SVW in Wiesbaden gegen den 1. FC Nürnberg. Robin Heusser hat von 2013 bis 2020 beim 1. FC Nürnberg gespielt, wurde da ausgebildet, hat kein Pflichtspiel bestritten und spielt daher jetzt gegen seinen Ex-Verein. Robin Heusser natürlich einer meiner Lieblingsspieler bei WN Wiesbaden, das wisst ihr mittlerweile. Und ja, hat Wiesbaden in diesem Spiel Chancen, das zu gewinnen, oder treffen da einfach wirklich zwei gleich starke Mannschaften aufeinander?
Ich glaube, das sind zwei Mannschaften, die relativ ähnliche Vorzeichen haben, denn
das sind zwei. Ich erwarte kein gutes Fußballspiel. Das ist schon mal,
das ist auch nicht klar. Also ich glaube sowieso, dass wenn man das Spiel in der Konferenz guckt, ich werde das ja von meinem heimischen Sofa aus beides verfolgen, dann wird man sowieso eher Hamburg gegen Hannover in der Konferenz sehen. Auch wenn das vielleicht auch spielerisch auch nicht unbedingt besser ist. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber wie in Wiesbaden gegen Nürnberg.
Ja, ich glaube, es ist besser als wie in Wiesbaden gegen Nürnberg.
Ja, es haben sich halt beide Mannschaften, zumindest rein spielerisch, in den letzten Wochen nicht so unbedingt mit rumgekleckert. Das sind beides Mannschaften, die so ein bisschen sich viel auf den Gegner einstellen. Nürnberg nochmal ein bisschen balldominanter ist als Wiesbaden. Wiesbaden halt eine sehr, sehr passive Mannschaft, was aber halt als Aufsteiger auch normal ist. Die versuchen halt, ihre Nadelstiche da zu setzen. Das klappt auch gut, hat auch gegen Karlsruhe gut geklappt. Da waren sie auch ein bisschen aktiver. Gegen Karlsruhe war das eigentlich eine sehr, sehr gute Partie, wo sie auch viele Spielanteile gehabt haben, auch mehr als der KSC. Am Endeffekt haben sie aber trotzdem halt von zwei Torwartfehlern profitiert und hatten jetzt nicht unbedingt die ganz, ganz zwingenden Chancen gegen Nürnberg. Das wird, glaube ich, keine so klare Partie. Nürnberg, denke ich mal, mit mehr Spielanteilen, Wiesbaden wird da die Konter setzen können und die werden auch gegen Nürnberg, glaube ich, gut funktionieren. Nürnberg oft defensiv noch nicht ganz so sattelfest, deswegen glaube ich auch so ein bisschen eher auf Wiesbadener Seite sind da Vorteile. Aber das hängt auch oft von der Tagesform von Nürnberg ab, wo wir die Saison halt gesehen haben. Das kann in eine oder andere Richtung, kann das bei Nürnberg ganz, ganz schnell kippen. Und das ist schwer einzuschätzen.
Ich glaube, das Problem bei Nürnberg in dieser Saison ist, dass sie zu sehr davon abhängig sind, wie eben Can Uzun performt. Und meistens reicht das sogar zu einem Sieg nicht. Jetzt das 2:2 gegen Osnabrück jetzt am letzten Spieltag ist das beste Beispiel dafür. Ja, du hast das Tor in der 93. kassiert und ja, das ist bitter in einer Art und Weise, aber ich glaube, sie stehen nur so gut in der Tabelle da, also sie sind nicht gut genug, wie es die Tabelle zeigt, und sind durch Einzelaktionen eher so weit oben, will ich es jetzt mal sagen, und ich würde es eher so Region 12, 13 einschätzen aktuell von den Leistungen. Also ganz klar so unter Vereinen wie Elversberg, unter Hertha würde ich sie tun, unter Karlsruhe, unter Paderborn, Hannover, Fortuna, Düsseldorf, alle sowieso. Und ja, also ich denke, da treffen wirklich einfach am Freitagabend zwei gleich starke Mannschaften aufeinander. Und das werden wir, glaube ich, auch am Ergebnis sehen, dass das ein 1-1, 2-2, 0-0 wird. Oder vielleicht ein glücklicher Sieg für eine Sache, für eine Seite.
Ja, Nürnberg, man merkt halt sehr, dass das eine Saison ist, wo man halt viele Dinge ausprobiert, viele neue Spieler versucht in die Mannschaft zu integrieren. Viel hat, glaube ich, auch noch nicht unbedingt so sein System gefunden, das ihm gefällt. Ist ja auch als Trainer Neuling normal, der halt vom zweiten Glied ins erste Glied gewechselt ist. Und das ist eine Mannschaft, die sich finden muss, die aber auch sehr, sehr gute Ansätze zeigt, defensiv eben sehr, sehr anfällig oft ist, und ich glaube, das kann Wiesbaden ausnutzen. Die stehen da defensiv auch ein bisschen sicherer, deswegen glaube ich, leichte Upside bei Wiesbaden, aber am Ende, wenn ich tippen müsste, würde ich auch auf ein 1-1 gehen. Gleiches gilt auch, finde ich, so ein bisschen, obwohl gleiches eigentlich, ne, Überleitungen sind eher so deine Sache, obwohl ich ja der Radiomensch hier bin. Ich wollte eigentlich auf irgendeine Partie am Samstag überleiten, aber so richtig gleiche Vorzeichen sehe ich ja eigentlich auch bei keiner Partie.
Ich wollte schon, das wäre meine nächste Frage gewesen, wo du einen Unentschieden siehst. Am ehesten sehe ich einen Unentschieden bei der Partie Fortuna Düsseldorf gegen die SV Elversberg. Weil
ich eine andere Partie gesagt, aber ja, fahr ruhig fort.
Ich finde einfach, dass Elversberg eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Das zeigen sie auch hier und da wieder in dieser Liga. Letzte Woche auch wieder verdient gegen Kaiserslautern gewonnen. Und Woche für Woche finde ich es immer banaler, was ich vor der Saison getippt habe, dass ich sie auf 18 getippt habe, dass wir sie alle auf 18 getippt haben. Und sie beweisen einfach, dass dieser doppelte Wiederaufstieg hintereinander, nicht Wiederaufstieg, sondern einfach der doppelte Aufstieg hintereinander, kein Zufallsprodukt war, sondern da wirklich einfach gut gearbeitet wird, da gute Fußballer geholt werden und auch die Taktik stimmt. Und sie sind eine Top-10-Mannschaft in dieser Liga und ich glaube, sie können ein schwächelndes Fortuna Düsseldorf in der Liga schlagen.
Ja, ich bin bei Elversberg gerade noch so ein bisschen vorsichtig. Sie kommen halt aus einer sehr, sehr schlechten Phase vor dem Kaiserslautern-Spiel, wenig geholt, hat viel nicht funktioniert. Es waren aber auch immer, bis auf das 5:1 gegen Hertha, waren es aber auch halt immer Spiele, die sehr, sehr knapp ausgefallen sind, wo Elversberg viele Chancen hatte, wo Elversberg auch rein spielerisch es gut gemacht hat. Und auch gegen Kaiserslautern hat man das wieder gesehen, dass das halt mit Rochelt, mit Wanner, das sind technisch so beschlagene Spieler, die höheres Zweitliganiveau Minimum haben an ihrer Spielintelligenz auch, die das eben auch sehr, sehr gut auf den Platz kriegen und an sich diese komplette Offensive halt sehr, sehr schön anzuschauen. Das mit dem Schnellbacher, der sich da gut reinfindet, ein Stock, der inzwischen nicht mehr so ganz die Rolle hat, die er in der Hinrunde noch hatte, aber der trotzdem immer wieder Akzente setzen kann, aber eben dieses Dreieck aus Wanner, Rochelt, Schnellbacher, das ist einfach wahrscheinlich eins der besten Trios, die wir so in der Liga vielleicht offensiv haben, zumindest in einem Vakuum. Die haben das, du guckst mich jetzt blöd an, aber ich meine, so viele bekannte Trios haben wir jetzt auch nicht, die eine komplette Offensive eigentlich definieren von einer
Reis,
Mannschaft.
Benisch, und bei denen drei. Oder Reis, Benisch, Glatzel, wenn du es offensiv machen willst.
Ich habe ja gesagt, eines der Besten. Ich habe ja nicht gesagt, das Beste.
Ja, gut.
Eines der Besten ist ja eine Auslegungssache. Das könnte also auch das Beste sein.
Top. Ja, also auf jeden Fall eines mit sehr gutem Potenzial.
So. Ja, also auf jeden Fall aber halt ein Trio, was diese Mannschaft offensiv zu einer respektablen Zweitligamannschaft macht, wovon, glaube ich, niemand ausgegangen ist, weil auch bis auf Wanner wahrscheinlich niemand irgendwie davon ausgegangen ist, dass einer dieser Spieler eine Saison spielt, über die man viel reden wird. Und im Endeffekt ist Rochelt vielleicht einer der Breakout-Stars dieser Saison. Schnellbacher ist ein sehr solider Stürmer.
Schnellbacher kam aus dem Nichts, auch wenn er in der dritten Liga gut gescored hat.
Ja, also das sind halt alle Spieler, von denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt ausgegangen ist, dass sie eben diesen Step in die zweite Liga so schnell schaffen können.
Genau.
Dass sie eben sich da so schnell adaptieren können, zu so schnell anpassen. Und das, glaube ich, kann Düsseldorf auch gefährlich werden. Düsseldorf ist gerade eben in einer Phase, wo nicht viel zusammenläuft, wo sie besonders defensiv echt schwach auftreten. Wie gesagt, gegen Paderborn sehr, sehr hoch gestanden. Wenn sie den gleichen Fehler halt gegen Elversberg aufmachen, ich glaube, dann kann das echt nach hinten losgehen, weil Elversberg ist eben auch eine Mannschaft, die sehr, sehr schnell Ketten überspielen kann. Da haben sie eben auch mit einem Schein zum Beispiel auch einen Spieler, der gute Pässe da spielen kann aus dem Rückraum raus. Und das kann bei Düsseldorf sehr, sehr gefährlich werden, wenn sie eben weiterhin diese hohe Linie fahren. Ich denke auch, dass Tune das auch weiß und dass er ein bisschen kompakter versuchen wird zu stehen. Und ich meine, man hat ja auch gegen Paderborn gesehen, Düsseldorf ist trotzdem noch eine Mannschaft, dass die kann sehr, sehr guten Fußball spielen, wenn sie will. Das ist weiterhin eine Top-6-Mannschaft in dieser Liga. Und da sehe ich immer noch, ich glaube, ich leichte Vorteile bei Düsseldorf, aber ich auch da sehe ich sehr, sehr ausgeglichene Partie. Ich glaube, so ein 2-2 oder so würde mich nicht verwundern.
Ja, ich erwarte auf jeden Fall kein Ergebnis wie im Hinspiel, wo Düsseldorf 5-0 gewonnen hat.
Nee, das würde mich sehr verwundern.
Das würde mich auch ziemlich überraschen. Und es spielen auch der 1. FC Magdeburg und FC St. Pauli gegeneinander. Im Hinspiel hat Keeper Dominik Reimann für einen Saisonrekord gesorgt, denn er hatte 12 Paraden. Das gab es in dieser Saison noch nicht. 27-5 Torschüsse für den FC St. Pauli. Und das Spiel endete 0-0. Und ich gehe direkt in diese Preview des Spiels rein mit einer Bold Prediction und sage, dass Magdeburg die erste Mannschaft ist, die St. Pauli in der Liga seit April 2023 schlägt. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, einfach ein Gut-Feeling.
Ich meine, irgendwann wird es passieren.
Glaubst du?
Die Chancen sind zumindest, ich weiß nicht, ob das schon irgendwie statistisch berechnet wurde, wie die Chancen stehen für St. Pauli, dass sie eine Saison ohne Niederlage spielen.
Macht eine Kreuz
für mich. Da gibt es ja manchmal aber halt so statistische Berechnungssysteme, KI-Systeme, die das eben errechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie eben jetzt in den kommenden Spielen, ob sie da vielleicht nochmal eine Niederlage sammeln. Ich glaube, irgendwann wird das passieren. Gegen Magdeburg glaube ich da nicht unbedingt dran. Aber es wäre auf jeden Fall eine Mannschaft, die das Potenzial dazu hat, weil sie eben Einzelspieler haben, weil sie ein spielerisches System haben, was St. Pauli auf jeden Fall vor Aufgaben stellt. Und trotzdem glaube ich daran, dass wir eher eine Partie sehen, die ähnlich der Hinrundenpartie sein wird, vielleicht ein bisschen abgeschwächter, weil St. Pauli eben jetzt auch durch schwere Partien gegen Düsseldorf und auch gegen Fürth gezeigt hat, ey, das ist eine Mannschaft, die auch durch schwerere Spiele durchgehen kann. Gut, im DFB-Pokal ausgeschieden, aber das hat jetzt mit dem Ligabetrieb, glaube ich, wenig zu tun. Das haben sie jetzt auch gegen Fürth gezeigt, dass sie das jetzt nicht so hart angeknackst hat, auch wenn sie natürlich da eine Führung verspielt haben, aber das kann man gegen Fürth auch mal machen, das kann auch mal passieren. Gegen Magdeburg sehe ich da, ich würde mich schon sehr, sehr stark wundern, wenn Magdeburg da einen Stich sieht in der Partie. Zumindest einen Stich, der über einen Punkt hinausgeht.
Ja,
und selbst ein Punkt würde mich schon verwundern.
Wäre eine komplette Überraschung natürlich, aber ich habe einfach so ein... Ich kann's
ja, man muss ja mal einen Hot Take raushauen.
Ja, ich kann es nicht mehr begründen. Ich will einfach nur nächste Woche dastehen und sagen können, ich habe es euch doch gesagt.
Oder sonst einfach verschweigen.
Genau, sonst einfach nicht erwähnen nächste Woche. Aber ich kann es mir halt einfach irgendwie habe ich so ein Gut-Feeling. Ich habe keine taktischen, keine sonstigen Begründungen für irgendwas. Die Zeichen stehen sogar noch besser für den FC St. Pauli, weil eben ein Jackson Irvine zurückkommt, der, ich weiß nicht, ob er direkt starten wird, aber ich würde mich stark wundern. Klar, er war am Anfang der Trainingswoche noch erkältet, aber der wird auf jeden Fall seine 30, 40 Minuten da sammeln, wahrscheinlich eher in Richtung 30. Und es ist ja einer der Spieler für St. Pauli, das wissen wir ja alle. Und auch ein immens wichtiger Spieler. Und ohne ihn haben sie es trotzdem geschafft, das Spitzenspiel letzte Woche zu gewinnen. Sehr souverän zu Beginn, dann, wie gesagt, in Hälfte 2 ein bisschen fahrig und haben Fürth wieder in die Partie geholt, was ich nicht so ganz verstanden habe. Jonas Urbich hatte auch einen super Tag, muss man auch erwähnen. Dann eine unglückliche Niederlage für Fürth in Halbzeit 2.
Aber du hast die Szene vor dem 1:0 schon gesehen, oder?
Ja, aber dennoch hast du die Paraden vorher alle gesehen?
Ja, aber am Ende...
Ohne ihn liegen die nach 25 Minuten 4-0 hinten.
Am Ende wird ein Keeper nach seinen Fehlern bewertet. Wir wissen doch, wie es ist.
Ich bewerte keinen Keeper nach seinen Fehlern. Dementsprechend, ich habe einfach so ein Gut-Feeling, dass Reimann wieder ein gutes Spiel haben wird und irgendwie Magdeburg dieses Spiel gewinnen wird. Gucken wir dann ein bisschen von mir geografisch in den Süden zu Eintracht Braunschweig. Dort kommt der KSC zu Besuch. Und es sind zwei Teams, die jetzt gut in Form sind. Gut, der KSC letzte Woche dann jetzt 2-2 gegen Wien Wiesbaden kassiert, obwohl sie sehr lange dann vorne waren. Braunschweig eben auf Schalke verloren, aber zuvor eine sehr, sehr gute Phase gehabt. Und es gab schon schlechtere Phasen dieser beiden Mannschaften in dieser Saison. Und ich könnte mir eigentlich so ein torreiches Fußballspiel vorstellen.
Ich bin sehr gespannt, wie Braunschweig jetzt mit dieser Niederlage umgeht, weil sie eben davor sehr, sehr gut in Form waren. Ich glaube, sie sind auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein hingefahren auf Schalke, haben dann kaum eine Chance gehabt, rein spielerisch, also kaum eine Chance gehabt, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen und sind jetzt eben auch wieder ein bisschen unten reingerutscht. Also haben sie jetzt halt ein bisschen den Anschluss an Schalke verloren. 3 Punkte sind es jetzt inzwischen anstatt Punktgleichheit. Der KSC hat natürlich auch Pech gehabt, dass Patrick Drewes einen sehr, sehr schlechten Tag erwischt hat. Ansonsten hätte man da wahrscheinlich die Partie gewonnen, obwohl Wiesbaden eben sehr, sehr drückend teilweise war und auch ein bisschen dominanter als der KSC. Ich bin deswegen auch gespannt, wie beide Mannschaften das angehen werden, ob Braunschweig weiterhin eben auf diese überfallartigen Konter setzen wird, eben mit Dreiern verliebt, mit Gomez, die das echt gut gemacht haben in den letzten Wochen, weil eigentlich glaube ich nicht, dass der KSC jetzt unbedingt so spielbestimmend auftreten wird, auswärts in Braunschweig, sondern auch der KSC wird, glaube ich, erstmal so ein bisschen sich herantasten wollen, weil das ist natürlich ein Spiel, wo der KSC auch viel verlieren kann und vielleicht nochmal ein bisschen dann nach unten schielen muss, weil auch bis Platz 8 sind nicht so viele Punkte. Also Braunschweig, das wären dann nur noch 5 Punkte, weil für Karlsruhe wären das halt absolute Big Points. Wenn die jetzt gegen Braunschweig gewinnen, dann kannst du dich erstmal ein bisschen für ein paar Wochen von unten absetzen, zumindest ein bisschen Ruhe.
Oder du kannst nach oben schauen?
Ja, ich glaube, darum geht es dem KSC nicht unbedingt.
Okay, aber
ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man sich da im Mittelfeld sichert, dass man erstmal nach unten hin genug Abstand sammelt. Das sind potenziell 11 Punkte, zum Abstiegsplatz, wenn man jetzt eben gegen Braunschweig gewinnt, zumindest auf dem direkten Abstiegsplatz. Und das wäre schon sehr, sehr wichtig, um da eben die nächsten Wochen so ein bisschen ruhiger zu gestalten. Denn ich glaube, diese verlorenen zwei Punkte gegen Wiesbaden, die tun weh.
Auf jeden Fall.
Und da hofft natürlich auch die Fangemeinschaft, die Mannschaft auch ein bisschen wieder gut machen jetzt gegen Braunschweig. Und ich glaube, da ist die Erwartungshaltung auch da, dass man eben gegen Braunschweig gewinnen sollte. Und gleichzeitig bin ich eben, wie gesagt, gespannt, wie Braunschweig mit diesem Rückschlag umgehen wird, ob die Mannschaft das verkraften kann, um trotzdem diese gute Phase halt fortzuführen.
Ob vielleicht ein paar Auswechslungen kommen, ob jetzt Uta vielleicht zurück in die Startelf rotiert, weiß man ja auch nicht. Ich habe ihn jetzt bei Kickbase verkauft. Also wird er wahrscheinlich starten am Wochenende. Von daher.
Den Dreierpack schnüren.
Es wird passieren. Es wird passieren. Aber ich habe als Ersatz ja Jackson Irvine, von daher bin ich ganz zufrieden damit.
Ich glaube, das kann man machen, ja.
Samstagabend haben wir dann ein Topspiel, wo ich jetzt, wenn ich jetzt auf dem Papier diese Partie lese, ich es jetzt nicht Samstagabend 20:30 terminiert hätte bei den anderen Partien. Aber Betzenberg, Samstagabend kann ich doch dann wieder nachvollziehen, nur der Gegner, da bin ich mit dem SC Paderborn. Ja, also macht nicht viel mit mir, aber wenn ich mir so die anderen Partien auch wieder angucke, gibt es da wirklich bessere, also HSV Hannover natürlich. Ja, gut, das war's dann auch wieder, ne? Das war's
ja. Ungefähr.
Ja, also, und du willst nicht HSV Hannover andauernd immer wieder haben. Das ist auch wieder wahr.
Es gibt jetzt halt nicht die Prestige-Duelle jetzt am Wochenende, wo zwei große Traditionsvereine gegeneinander spielen. Die beiden HSVs sind halt ein großer gegen einen kleinen Traditionsverein. Ansonsten sind das halt Kaiserslautern gegen Paderborn. Ist, glaube ich, schon eine ganz okay Ansetzung. Wenn es jetzt in Paderborn gewesen wäre, hätte ich mich schon ein bisschen gewundert über die Ansetzung als Topspiel.
Ja, ja. Es kann aber auf jeden Fall torreich werden.
Ja, Flutlichtspiel auf dem Betzenberg, das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Und eben beide Mannschaften auch mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Kaiserslautern ja eigentlich in einer sehr, sehr guten Form gewesen mit Gramozis. Im Pokal weitergekommen. Dann auch
souverän weitergekommen, muss man
sagen. Souverän weitergekommen. Dann auch in der Liga wieder Fuß gefasst. Gegen Schalke in 4:1 gegen direkten Konkurrenten. Um dann jetzt gegen Elversberg wirklich einen sehr, sehr fahrigen, sehr, sehr grauen Auftritt zu haben, wo man wenig geschafft hat. Klar,
der einzige Lichtblick war halt auch das Tor. Also sowas fällt ja genau. Auch nicht normalerweise. Normalerweise gehst du da mit einer 2-0 Niederlage raus.
Also das Tetschi und Atsche da halt, Ache, Gott, dieses Aussprechen heute ist auch schwierig. Tetschi und Ache da eben auch sehr, sehr gut jetzt inzwischen harmonieren. Die finden sich Woche für Woche immer besser. Und trotzdem, ja, es war auch mit Torres Handspiel, war es auch unglücklich. Also es war ein berechtigter Elfmeter, aber halt unglücklich, dass du da in so einer Situation einen Elfmeter bekommst. Gegen dich gepfiffen in der Schlussviertelstunde. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie ich den FCK unter Gramozis einsortieren soll, weil es war bisher entweder nur Licht und Schatten, es war irgendwie nichts dazwischen. Es war übrigens nicht in der Schlussviertelstunde, es war in der 56. Ich habe mich gerade schon gewundert, ob es wirklich so spät war. Es kam mir nur relativ spät gerade vor. Aber es war in der 56. Minute. Und Paderborn auf der anderen Seite auch Licht und Schatten im letzten Spiel gewesen. Feuerwerk an Fußball und plötzlich komplett biedere Defensivverhalten, was dann eben auch zu 3 Gegentoren noch geführt hat. Deswegen finde ich das sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie beide Mannschaften das angehen werden. Ich sehe irgendwie leichte Vorteile bei Kaiserslautern, ist aber auch nur so ein Gefühl. Eben auch durch diesen Heimfaktor, der immer wieder eine Rolle gespielt hat beim FCK zu Hause. Hat man gegen Hannover zum Beispiel gesehen, hat man gegen Schalke jetzt gesehen vor kurzem. Deswegen sehe ich leichte Vorteile bei Paderborn, bei Kaiserslautern. Aber rein spielerisch ist natürlich Paderborn an sich eigentlich die bessere Mannschaft.
Die Statistiken der vergangenen Spiele unterstützen deinen Punkt, denn der erste FC Kaiserslautern hat in den letzten 15 Pflichtspielen gegen Paderborn nur 5 Gegentore kassiert, niemals mehr als ein Gegentor, und spielten daher 10-0. Eine verrückte Statistik, Paderborn hat daher auch nur 3 der letzten 15 Pflichtspiele gewonnen, alle 3 mit 1-0. Sprich, wenn Kaiserslautern hier ein Tor schießt, wird es schwierig für einen Paderborner Sieg, wenn wir jetzt auf die Statistik zurückblicken. Aber finde ich schon, hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass diese Bilanz der letzten 15 Spiele so deutlich in Richtung Kaiserslautern geht.
Nee, das hätte mich tatsächlich jetzt irgendwie auch so ein bisschen gewundert, aber Paderborn ist halt eben auch eine Mannschaft, die sehr, sehr unkonstant ist in den letzten 2 Jahren, wo man irgendwie nie so richtig weiß, wann läuft es bei denen mal gut, wann läuft es bei denen mal nicht so gut. Und jetzt eben trotzdem natürlich in einer Phase, wo man vielleicht noch so ein bisschen nach oben schielen kann. Sie sind ja mit Düsseldorf und auch mit Hannover punktgleich. was jetzt nicht unbedingt vielleicht den Verlauf der Saison widerspiegelt, aber das tut es bei Hannover genauso wenig. Und man hat natürlich nochmal vielleicht die Chancen, um anzugreifen. Man muss das ja mal so sehen. Wenn sie jetzt gegen Kaiserslautern gewinnen, Fürth und Kiel vielleicht Punkte liegen lassen, dann ist es auf einem Relegationsplatz, sind es vielleicht nur noch so 3, 4, 2 Punkte. Redet man auf einmal vom Paderborn als Aufstiegskandidaten, was ich vor 5 Wochen nicht gedacht hätte. Aber das ist eben doch das Schöne an dieser zweiten Liga.
Sag ich immer noch nicht.
Das ist.
Glaube ich auch noch nicht. Aber.
Nein, glaube ich auch nicht. Aber dazu müsste es ja auch erstmal alles passieren. Das kann ja auch nächste Woche wieder ganz anders aussehen. Nächste Woche können das plötzlich 8 Punkte sein. Das kann ja auch passieren.
Ja, es ist ein schnelllebiges Geschäft.
Genau, das ist halt eben das Schöne an dieser Liga, dass eben 1, 2 Spiele über einen kompletten Verlauf wieder entscheiden können, wie eine Mannschaft, wo eine Mannschaft steht, ob sie Platz 7, Platz 14. Und das natürlich auch ganz andere Vorzeichen dann plötzlich sind und vielleicht auch eine ganz andere Stimmung im Umfeld des Vereins.
Am Sonntag treffen dann eine Menge Ex-Schalker auf die Knappen mit Holstein Kiel. Unter anderem haben Steven Skripski, Timo Becker, Luis Holtby und Timon Weiner Schalker Vergangenheit. Andere viele Spiele unter anderem in der Champions League gemacht. Andere eher nur ausgebildet bei den Schalkern. Und ein Spiel hätte man mir es vor der Saison gegeben und gesagt, dort trifft der 14. auf den 3. Hätte ich gedacht, dass Schalke 3. ist und Holstein Kiel 14. Jetzt ist es andersrum und ich würde auch sagen, dass dieses Mal, dass es trotz der Tabellensituation keinen Favoriten gibt.
Ja, Kiel ist eben auch so eine Mannschaft, die wir bisher, glaube ich, nicht so richtig in der Rückrunde greifen können. Dass nicht unbedingt die Rückrunde so stark verläuft wie die Hinrunde, das ist vielleicht auch erwartbar gewesen, dass diese Mannschaft eben noch Rückschläge erleidet, weil das ist eine Mannschaft, die in der Entwicklung ist, viele junge Spieler, eine Mannschaft, die sich, glaube ich, auch noch ein bisschen finden muss, um halt auch mit dem Trainer, das ist alles halt sehr, sehr jung, das ist alles noch frühes Entwicklungsstadium, ich glaube, da können
wenn
wir
die am Ende Jahren, Fünfter werden, sind die sehr
zufrieden
mit der Saison. Ja.
Ich glaube, das ist ein Projekt in Kiel, das kann, wenn es richtig angegangen wird und wenn viele Spieler vielleicht auch ein bisschen bleiben, kann das sehr, sehr viele Früchte tragen in den nächsten 3, 4 Jahren. Aber eben jetzt bisher die Rückrunde, 1 Punkt aus 3 Spielen gegen Mannschaften wie Braunschweig verloren, gegen Magdeburg jetzt nicht gewonnen, auch wenn es eine unglückliche Punktverluste waren, eben spät.
Also Kiel wusste selber gar nicht, wie sie in diesem Spiel bis zur 90. Minute wahrscheinlich führen.
Genau, ähnlich war es dann ja aber auch gegen Fürth in der Woche davor, wo man nicht weiß, wie man dieses Spiel eigentlich 2-1 verlieren kann.
Ja.
Und jetzt gegen Schalke, ich traue dem ganzen Beraten immer noch nicht jetzt, dass sie auch wenn sie jetzt die Partie gewonnen haben, auch wenn sie richtig gut gespielt haben, aber das haben sie vor ein paar Wochen schon mal und sie haben danach trotzdem nicht performt und Kiel ist halt trotzdem eine Mannschaft, ja gegen Magdeburg war es jetzt ein bisschen schwächer, aber ansonsten ist es ja eine Mannschaft, die auch trotzdem jetzt noch souveränen Fußball an sich spielt oder sehr, sehr interessanten, schnellen Fußball. Deswegen glaube ich auch, dass es gegen Schalke Punkte geben kann, auf jeden Fall Punkte geben sollte vielleicht auch aus Kieler Sicht, weil man hat natürlich jetzt auch in der jetzigen Lage, wo man ist, vielleicht auch den Anspruch, eben so lange wie möglich im Aufstiegsrennen dabei zu sein. Sollte jetzt zumindest auch der Anspruch sein, wenn man nach 20 Spieltagen auf Platz 3 ist, sollte nicht der Anspruch sein, hey, wir schaffen vielleicht Top 6, sondern mal schauen, wie lange wir da oben halt mithalten können, weil es ist auf jeden Fall möglich, die Saison da oben mitzuhalten. Die Konkurrenz ist nicht so stark, zumindest nicht so konstant.
Ja.
Und da musst du dann halt eben aber auch gegen ein kriselndes Schalke, auch wenn sie jetzt 3 Punkte geholt haben, musst du dann da eben auch gewinnen.
Wenn du irgendwie aufsteigen willst in dieser Saison, musst du Schalke schlagen.
Also dann musst du Schalke in der jetzigen Verfassung auf jeden Fall schlagen, ja.
Ja.
Gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich, Schalke braucht eben auch weiter Punkte.
Ja, na klar, aber trotzdem. Also wir gehen jetzt einfach davon aus, wir gehen vom Herbstmeister aus und dann, du warst ja dann 3 Wochen, 4 Wochen, ja, waren 3 Wochen Pause, 3,5 Wochen, 4 Wochen? 4 Wochen, glaube ich.
Ja, knapp 4 Wochen.
Da wirst du ja die Tabelle oft gesehen haben und auch drüber nachgedacht haben und wirst sie gesagt haben, so, ey, eigentlich könnten wir das dieses Jahr schaffen, weil der HSV choked eh wieder irgendwie. Nur Pauli ist die bessere Mannschaft, die werden da schon durchkommen. Und dann kommen darunter jetzt nicht so die großen Mannschaften, die uns schlagen können oder besser sind als wir. Und wirklich nutzen tun sie das nicht. Eine andere Mannschaft, die halt mit oben dabei ist, ist die Spielvereinigung aus Fürth, die am Sonntagmittag auf Hertha BSC Berlin trifft, die jetzt wieder in der schwächeren Phase sind. Also zum Ende der Hinrunde waren sie stärker, dann jetzt wieder Pokal aus, Niederlage gegen den HSV, auch kein gutes Spiel gegen den HSV. Und Jetzt mit Fürth kommt ein sehr schwer zu bespielender Gegner, insbesondere zu Hause. Und ich glaube nicht, dass Hertha auswärts 3 Punkte holen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie den Fürth dann irgendwie ein 2:2 abgewinnen. Und damit würde keine Mannschaft, glaube ich, so wirklich glücklich sein dann.
Das sind ja auch so ein bisschen zwei Systeme, die da aufeinandertreffen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Alex Hörninger mit einem sehr, sehr klaren System, sehr stark auf Pressing ausgelegt, ein sehr, sehr starkes System, was auf das Team auch ausgelegt ist. Branimir Ogota eigentlich so die einzige Ausnahme des Ganzen, der halt sehr, sehr viel da macht. Aber bei der Hertha ist es ja eher so, dass Paldada es halt immer noch nicht geschafft hat. Das hat man jetzt gegen den HSV auch gesehen. Das hat man besonders auch gegen Kaiserslautern im Pokal gesehen. Dardai hat es bis heute nicht geschafft, da ein System zu installieren, besonders um offensive Lösungen zu finden, die davon abweichen. Gibt Rehse den Ball und guckt mal, was er und Tabakovic da irgendwie machen. Ab und zu hat Niederlechner nochmal einen Moment und dann schauen wir mal, was passiert. Das klingt jetzt erstmal so. Natürlich hat ein Zweitligatrainer mehr offensives Konzept, aber man sieht es halt nicht oder man merkt es auch nicht. Und das, glaube ich, kann der Hertha auch nochmal gefährlich werden. Und die werden so langsam halt im grauen Mittelfeld so langsam auch versinken.
Ja.
Vielleicht noch ein bisschen mit eher Blick nach unten. Jetzt gegen Fürth, das ist ein wahnsinnig schwerer Gegner, auch wenn Fürth jetzt das Topspiel gegen St. Pauli verloren hat. Das ist aber auch erstmal erwartbar gewesen auswärts in Hamburg. Fürth ist trotzdem noch eine Top-Mannschaft und das hat man auch gegen St. Pauli gesehen, dass sie derzeit halt einfach auf dem Top-Niveau spielen. Und da sehe ich für die Hertha nicht viele Chancen, außer Reze und Tabakovic oder halt generell die Einzelspieler schaffen es da wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu spielen. Aber so langsam muss Pal Dardai Lösungen finden, besonders eben offensiv.
Wie verrückt ist es eigentlich, dass wir am dritten Spieltag, ist das ja damals, ne, 18, 19, ein, am vierten Spieltag, damals zweimal ein 5:0-Ergebnis hatten. Da, also einmal Düsseldorf gegen Elversberg, was heutzutage auch nicht mehr normal wäre oder wir auf jeden Fall sehr, sehr überrascht von wären. Und ein 5:0-Hertha-Sieg gegen die Spielvereinigung Fürth gab, was auch also eigentlich gar nicht in die Saison reinpasst. Würde mich auch stark wundern, wenn es wieder so passieren würde. Es wird nicht so passieren. Aber. Ja, so rückblickend, schon crazy, was da am vierten Spieltag im September abging.
Ja, aber da waren auch noch ganz andere Vorzeichen. Die Spielvereinigung aus Fürth da noch sowieso eine ganz andere Mannschaft, wenn ich jetzt mal einen Spieltag weitergehe am 5. Da das 3:1 gegen Hannover, da war Hannover die deutlich, deutlich bessere Mannschaft. Danach gegen Nürnberg im Derby auch nicht so überzeugend gewesen. Und danach dann gegen den KSC ein wirklich vogelwildes 4:3 gehabt. Also Fürth hat sich ja über die Saison jetzt auch gefestigt. Zorninger hat da ein klares System gefunden, das auch funktioniert bis jetzt. Ich sehe auch Fürth derzeit als die bisschen bessere Mannschaft als Kiel, nicht nur wegen des Sieges, weil da war Kiel eigentlich besser. Aber ich glaube, Fürth ist auf die Begebenheiten der zweiten Liga gerade ein bisschen besser eingestellt. Die Mannschaft ist ein bisschen funktionierender. Und das sollte sie an sich auch gegen die Hertha zeigen. Also eigentlich sehe ich da klare Vorteile bei Fürth. Wie gesagt, Hertha muss hoffen, dass die individuelle Klasse, die die Mannschaft eben hat, dass kaum eine Mannschaft hat eine so hohe individuelle Klasse wie die Hertha. In jeglichem Mannschaftsteil, da bin ich auch weiterhin von überzeugt, dass auf dem Papier diese Mannschaft an sich sehr, sehr gut ist. Sie muss halt nur funktionieren und das tut sie nicht. Und ich glaube, das wird auch einen Trainerwechsel nicht unbedingt besser machen. Ich glaube, das werden wir diese Saison auch nicht mehr unbedingt erleben, dass diese Mannschaft so gut zusammen funktioniert. Und das wird
Ja.
eben gegen Fürth dann auch, glaube ich, zur Niederlage führen.
Ja. Und dann das letzte Spiel des Spieltages ist VfL Osnabrück gegen Hansa Rostock. Und ist das die schlechteste Partie des Spieltages?
Es ist die letzte Chance für Osnabrück, nicht abzusteigen.
Und ich glaube, sie werden auch gewinnen.
Ich hab's auch vorhin gedacht, als ich vorhin so ein
Also
bisschen
es
den
ist
Spieler
18
geguckt
gegen
habe.
16. Es wird Kampf pur. Und ich glaube, da wird der Faktor Bremer Brücke nochmal ordentlich. Einen ordentlichen Faktor sein. Zweimal Faktor sagen ist natürlich sehr gut. Aber das wird so einen Einfluss haben, so eine Wirkung haben, dass ich denke, dass Osnabrück auch, ich sage, sie gewinnen dieses Spiel und sie gewinnen dieses Spiel nicht knapp. Also nicht so ein ekliger 1:2-Sieg. Ich könnte mir so einen 3:0-Osnabrück-Sieg vorstellen.
Okay, nee, das sehe ich tatsächlich nicht. Ich finde es auch schön, wie du sehr, sehr oft die Bremer Brücke ansprichst beim schlechtesten Heimteam in der Liga.
Ja,
Ich
aber
meine, sie sind auch das beste, sie sind auch das schlechteste Auswärtsteam, also so viel heißt das jetzt bei
ja, aber
Osnabrück
ich finde,
nicht.
sie haben ihren einzigen Sieg zu Hause geholt. So.
Ja, das ist schon richtig. An sich, wie gesagt, ich sehe da auch auf jeden Fall Siegchancen für Osnabrück, besonders weil sie gegen Nürnberg auch nochmal gut zurückgekommen sind, nochmal Moral bewiesen haben. Und es ist die letzte Chance, glaube ich, für Osnabrück, da wirklich den Abstieg zu vermeiden. Weil wenn sie da jetzt verlieren, dann wird das nichts mehr diese Saison.
Ja, dann
Weil
schreiben wir sie ab. Dann werden wir auch
du holst
so.
nicht 10 plus Punkte auf innerhalb
dann werden wir, glaube ich, auch ganz kurz immer über die Osnabrück-Spiele spielen, je nachdem sprechen, je nachdem, gegen wen sie spielen.
Weil, also sie werden natürlich noch Punkte holen oder so mal ab und zu, aber sie werden nicht dann mal halt rankommen. Nicht so
dann sind es mindestens können. 10 Punkte auf Platz 15, auf Platz 16. Und
wie? Ja, stell dir mal vor, Braunschweig gewinnt auch noch.
Ja.
Dann sind sogar 12 Punkte auf, doch ja, 12 Punkte auf einen Relegationsplatz. Das, ich meine, wir wollen noch nicht von ausgehen, das Spiel ist noch nicht gespielt. Wie gesagt, ich glaube auch, dass Osnabrück da tatsächlich Chancen hat. Rostock hat mich auch gegen Hannover nicht überzeugt. Zumindest nicht auf voller Länge. Sie hatten ganz gute Momente drin. Lag aber auch eher daran, dass die Hannoveraner Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr verunsichert war nach der Spielunterbrechung. Und eben dann auch noch nach der roten Karte, dann auch noch von Heizenberg in der Schlussphase, die übrigens fragwürdig war, fand ich. Also ich fand nicht, dass man da unbedingt eine rote Karte geben musste. Aber gut, hat jetzt das Spiel auch, glaube ich, jetzt nicht maßgeblich nochmal verändert. Ist auch egal, anderes Spiel. Rostock trotzdem noch eine Mannschaft, die, glaube ich, unter Selim Begovic, ich sage es oft jetzt heute, eine Mannschaft, die sich noch nicht so ganz gefunden hat, weil eben neuer Trainer noch nicht komplett
installiert. Welche Mannschaft hat sich in dieser Liga gefunden?
St. Pauli hat sich gefunden.
Okay, und?
Alle anderen Mannschaften sind, glaube ich, noch in so einem Findungsprozess. Das siehst du ja Woche für Woche. Keine Mannschaft spielt relativ konstanten Fußball. Elversberg hat sich vielleicht noch gefunden.
Das wollte ich gerade sagen. Elversberg ist noch die andere
Mannschaft. In der Art und Weise, wie sie spielen. Ja. Wiesbaden hat sich gefunden. In der Art und Weise, wie sie spielen.
Ja.
Weil da weiß ich zumindest, was ich bekomme.
Osnabrück hat sich gefunden in der Art und Weise, wie sie spielen.
Hat sich, schlecht. Man kann sogar vielleicht sagen, dass sich Magdeburg gefunden hat in der Art und Weise, wie sie sind. Sie sollten sich nur vielleicht ein bisschen verbessern. Ja. In der Art und Weise, wie sie spielen. Nein. Ich weiß, es ist ein Satz, der auch sehr, sehr oft da fällt, aber ich meine, bei Rostock macht es ja auch Sinn. Immer noch ein neuer Trainer, der auch viele Ideen, glaube ich, noch mitbringt, die unter Alois Schwarz vielleicht nicht da gewesen sind. Nochmal ein bisschen progressiverer Ansatz. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sehe auch tatsächlich für Osnabrück da Chancen. Besonders, weil Rostock eben nicht gefestigt ist in den letzten Wochen.
Ja. Nochmal zum Abschluss dieser Folge. Ich habe ja unser Duell letzte Woche gewonnen.
Ach komm.
Das Elversberg
gegen wir die,
das Lautern-Duell. Ja. Ich muss es erwähnen. Ich habe es gewonnen. Ist nur wichtig.
Die paar Accounts, die du dir noch erstellt hast.
Ja. Nee, ich meine, wir haben doch, ich meine jetzt nicht das mit den Accounts, sondern wir haben ja vorher gesagt, du hast letzte Woche auf Kaiserslautern getippt und ich auf Elversberg.
Ach, die, ah, okay.
Ja. Das andere schon 2 Wochen her.
Ja, du weißt doch, ich und Zeitrechnung. Dieses Jahr geht sowieso unfassbar schnell vorbei.
Ja, ist ja schon
Februar. Ich bin gefühlt noch im Jahr 2022.
Ja, stimmt. Nee, aber du hattest auf Kaiserslautern getippt, ich auf Elversberg. Elversberg hat das Spiel natürlich gewonnen. Aber so sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Wir gehen beide mit einem Osnabrücker Sieg gegen Hansa Rostock und denken, dass sie so ein bisschen Hoffnung noch wieder im Abstiegskampf oder für ein bisschen Hoffnung sorgen. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.